Hier ist ImmoFM, der Expertentalk rund um Haus, Wohnung oder Wolkenkratzer. Mirko Otto, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, ist der Mann mit den Antworten und Chef der Sachverständigen-Sozietät Otto und Kollegen in Berlin. Jetzt für Sie auf Sendung.
Herzlich willkommen bei ImmoFM. Wir haben heute die dritte Ausgabe vor uns, bei der es darum gehen wird, die magischen Regeln zu ergründen, die goldenen Regeln, wie man einen Interessenten oder die Mehrzahl davon im Idealfall behandelt. Wie immer nur echt mit dem Menschen, in dessen Geburtsmonat wir euch das hier kundtun. Hier ist Mirko Otto.
Hallo.
Mirko. Und bei uns ist wieder, finde ich super, Immobilienprofi, Verkäufer, Ass, Verkaufsrakete, Menschenmagnet, Andreas Krämer. Hallo Andreas.
Hallo.
Du freust dich schon wieder wie bekloppt heute,
ja,
oder?
Ja, über deine Anmoderation bin ich begeistert.
Ja, siehst du? Ich übe noch. Mach das ja auch noch nicht so lange. Also, ja, wir hatten eine ganze Menge Regeln inzwischen schon gelernt. Es waren jetzt schon fast 10 an der Zahl. Und es geht weiter. Und ich schaue mal in mein schlaues Buch der Weisheit, was die nächste Regel für uns parat hält. Meine nächste Regel lautet, gewöhne dich ans Einstecken. Das hat damit zu tun, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass Interessenten bisweilen, nicht generell, schon durchaus brutal ihre Meinung sagen. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass man natürlich in deiner Rolle, Andreas, als Verkäufer da vielleicht emotional ein bisschen unbelasteter ist. Aber Mirko, du hast das ja auch mit dem eigenen Hausverkauf durch. Ich glaube nicht bloß einmal. Und ich fand es am Anfang manchmal ziemlich derbe, wie Menschen Dinge, die ihnen nicht so gefallen haben, die durchaus berechtigt sein könnten oder auch nicht, einem um die Ohren hauen. Und ich musste da tatsächlich erst lernen, das nicht so sehr an mich ranzulassen, ehrlich gesagt. Vielleicht sind da alle anderen anders, aber wenn sowas kommt wie, ich meine, das sind ja Wohnungen, die durchaus vermietet waren vorher bei uns im Haus. Wie kann man denn in so einem Haus irgendwas mit Raufaser tapezieren? Würde ich jetzt halt sagen, ja, ist halt gemacht worden. Fertig, was willst du da? Aber am Anfang hat es ganz schön wehgetan. Und sich da so ein bisschen dran zu gewöhnen, dass Leute, die zwar durchaus interessiert sind, die durchaus was wollen und nicht grundsätzlich gleich Meckerer sind, da ganz schön draufhauen können, das fand ich nicht so einfach. Wie kennt ihr das?
Sehr unterschiedlich. Also bei meinem Verkauf habe ich am Anfang die Problematik eher gehabt, dass die Leute mir gar nichts gesagt haben. Irgendwie aus einem Gefühl heraus, der, wir wollen den jetzt nicht verletzen, wenn wir sagen, uns gefällt es nicht, was ja sein kann, aber ich brauche natürlich eine Rückmeldung irgendwie. Das hat mich gestört. Als dann Leute mit unsinnigen Sachen kamen, hat es mich, ganz ehrlich gesagt, da ging es mir wie dir, hat es mich auch getroffen, wo ich dann dachte, naja Jungs, also ich kenne die Angebote hier drumherum, wenn du mir erzählst, dass mein Haus hier das teuerste und schlechteste ist, im weiten Umkreis, denn ich kenne jedes der Angebote um mein Haus drumherum. Wer in der Lage wohnen will, muss das halt ausgeben. Und das war dann teilweise so, dass ich dann schon mich echt beherrschen musste, den Leuten nicht zu erklären, dass sie ihren Quatsch nicht bitte auch für sich behalten können, weil sie können einfach sagen, es gefällt mir nicht, ist völlig in Ordnung. Es muss nicht jedem mein Haus gefallen. Das ist völlig, ja, okay.
Leider, ich prangere das an, aber ich kenn's.
Na, ja, das damit kann ich ja denken, aber wenn jemand mit unsinnigen Scheiß kommt, dann hat's mich schon geärgert, weil man hat sich Zeit genommen, man hat das Haus hergerichtet, man hat eine Besichtigung und sich Zeit organisiert, dass die Leute da 2 Stunden sich ein Haus angucken können. Und dann kommen die Leute und erzählen mir, dass es ja andere, viel bessere Häuser gibt, wo man sagt, ja, an der Heerstraße, super laut und dafür wesentlich teurer und nicht saniert. Zum selben Preis. Sehr herzlichen Glückwunsch. Wenn Sie das Haus kaufen wollen, warum haben Sie es denn noch nicht gekauft? Das andere, was angeblich so viel besser ist.
Ne? Und ja, aber richtig, du merkst selbst solche Gedanken, die man da hat. Ich finde es dann schon schwer, jeglichen Anschein von körpersprachlicher Pampigkeit total zu verstecken.
Es ist schwer.
Also das meine ich mit Einstecken, dass man selbst daraufhin wirklich lernt, ein bisschen so zu tun, als hätte man das jetzt gerade, als hätte das nicht stattgefunden.
Ja, muss man. Ja, gebe ich dir recht.
Was sagt der Profi?
Der Profi sagt, als Verkäufer ist es so, dass man natürlich in jungen Jahren oder im Beginn seiner Tätigkeit, Laufbahn, das lernen muss, wegzustecken. Wenn man das nicht kann, dann wird man als Verkäufer scheitern. Und das hat man natürlich gelernt. Ne? Diese Sachen kommen überhaupt nicht an mich ran und stören mich auch überhaupt nicht. Aber da ich auch als persönlicher Eigentümer schon zwei Eigentumswohnungen verkauft habe, wo dann eine leichte Kritik kam, muss ich auch sagen, dass es mich getroffen hat. Da ist es dann eher so, als ob man dann persönlich schon fast angegriffen wird. Aber auch das muss man dann irgendwie dann wegstecken. Bloß das geht natürlich viel näher, als wenn man eine Immobilie verkauft, die einem nicht gehört oder wo man einfach nur der Vertriebler ist und diese Sachen einfach damit umgehen lernen muss.
Aber manchmal kann ich mir vorstellen, ist es vielleicht auch schwierig, wenn immer wieder Einwände kommen, da irgendwie den Optimismus zu behalten, sondern zu denken, oh Gott, das kriege ich ja nie verkauft. Ist es euch so gegangen?
Das ist richtig. Das ist natürlich schon manchmal der Fall, dass man das dann klar immer wieder hervorkommt. Aber auch das kann ich nur sagen, mit der Zeit muss man einfach lernen, immer wieder von Neuem heraus sozusagen an die Sache herangehen, das, was ein Kunde gestern gesagt hat und kritisiert hat, was vielleicht auch berechtigt ist, abzuhaken, wegzustecken und nächsten Tag neu zu starten oder mit dem nächsten Kunden eigentlich schon wieder neu zu starten, als ob nie irgendetwas passiert wäre und von Neuem mit dem Kunden zu arbeiten und das Objekt eben zu zeigen und anzubieten.
Hat da jemand ein Rezept für?
Wirkliches Rezept habe ich nicht. Es sich bewusst machen hilft schon ein bisschen und im Zweifelsfall, und wir hatten ja diese Frage schon mit oder ohne Makler, im Zweifelsfall ist ein Makler da vielleicht auch an dem Punkt gar nicht schlecht. An dem Punkt zu sagen, guck mal, dem Makler sagen die Leute viel offener, was sie stört oder was sie nicht stört, und damit kann man die Einwände handhaben oder auch nicht. Und B, verbal hatte ich dann irgendwann angefangen, tatsächlich so mich mit dem Baseballschläger zu bewaffnen und zu sagen, Keule, sag noch einen Ton und ich schmeiß dich eigenhändig hier raus. Du musst mein Haus nicht kaufen. Ja, wenn du mir hier irgendwelchen Scheiß erzählst, von wegen, jo, der technische Standard, das Haus ist vor 5 Jahren komplett saniert worden, ist jede Leitung neu und du erzählst mir was von technischem Standard, der nicht gegeben wäre, dann tut mir sorry, aber dann back dir doch dein Haus alleine. Ne? Das muss man lernen und vielleicht ist auch da, wenn man weiß, man ist da eher anfällig und merkt es, dann eben eher die Empfehlung, dass man vielleicht doch über einen Makler nachdenkt, über einen anderen, der eben emotional nicht belastet ist. Je mehr man mit so einem Objekt verbunden ist, je mehr man da selber Hirnschmalz und Arbeit reingesteckt hat, umso eher trifft's mich. Ja, eine Immobilie, die ich mal gekauft habe, die ich ansonsten mir nie angeguckt habe, interessiert mich doch nicht. Ja. Aber eine Immobilie, gerade wenn es dann so die eigene ist, wo man was kreiert hat, wo man was aus seiner Sicht viel Schöneres draus gemacht hat, als es vorher war.
Was der andere auch gar nicht kennt.
Was der andere auch gar nicht kennt und gar nicht kennen kann. Und wenn dann einer kommt und sagt, ja, der ganze Scheiß hier gefällt mir halt nicht, da bin ich dann tatsächlich auch emotional, das ist mal angegriffen gewesen, vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Beim Hausverkauf meines Hauses war ein Interessent, ein Designer, der es dann besser fand, tatsächlich an der Heerstraße ein saumäßig laut, muss dazu sagen, Heerstraße, irgendwie 8-spurige Straße, Bundesstraße, da ist nie Ruhe, nie. Und der fand es besser, ein Haus im Endeffekt zum fast selben Preis zu kaufen wie meins, was völlig unsaniert war, wo er noch Geld reinstecken musste ohne Ende, was dann am Ende ein Haus ist an einer lauten Straße, weil er konnte sich da selber verwirklichen. Er konnte da seine Design-Sachen einbringen, wo ich sagte, wissen Sie, selbst wenn Sie das noch einbringen hier und sagen, Sie wollen die Wand in Klinker oder sonst irgendwie haben, machen Sie doch so, okay. Stört mich ja nicht. Wenn Sie es anders gestalten wollen, ist mir völlig klar, dass nicht jeder in dem Stil, in dem Standard leben möchte, den ich habe. Aber er ist ja nun wahrlich alles andere als untragbar. Und wenn Sie dann eben designtechnisch noch das und das und das machen wollen, ja, machen Sie das, okay. Aber er hat sich tatsächlich für ein Haus entschieden, wo er am Ende mehr bezahlt, nur weil er dann da kreieren konnte. Ich habe es nicht verstanden, ganz ehrlich. Also ich glaube auch nicht, dass er damit wirklich ein guten Fang gemacht hat, aber so sind Leute halt.
Naja klar, Käufer oder Interessenten dürfen ja auch durchaus irrational sein. Aber es gibt ja auch so ein Einstecken müssen bei Leuten, die es durchaus doll interessiert, also die eben sich auch verliebt haben, die das auch gerne haben wollen, aber die dann auch austeilen. Du bringst ja so einfache, also dieser Fall ist ja einfach, weißt du, wo man halt sagen kann, okay, nach den Sprüchen, die gekommen sind, da gibt's diese partnerschaftliche Ebene schon gar nicht, da gibt's irgendwie eine Forderungshaltung, da gibt's irgendwie eine gewisse Unverfrorenheit und vielleicht sogar auch auf eine Art einen mangelnden Respekt. Da kann man ja auch sagen, das wäre mir ja eh egal, da will ich ja eh gar nichts mehr retten. Aber es gibt ja auch die Situation, wo du sagst, oh Mann, der ist echt nah dran, der find's echt super und hängt sich an ein, zwei Details auf, Andreas, hast du bestimmt auch schon mal erlebt.
Ja, habe ich. Wobei, Makler oder nicht, das ist eigentlich eine interessante Sache, weil diese Sachlichkeit, mit der man an die Sache rangeht, ist so, wir haben irgendwie früher mal eine Folge, glaube ich, gehabt, vor 4 Wochen oder so, ging es um Emotionen der Kunden, wie man Kunden emotional anspricht. So hat natürlich auch ein Selbstverkäufer oder jemand, der seine eigene Wohnung verkauft, ist emotional ganz anders gebunden als ein Makler an das Objekt. Da ist eine größere Sachlichkeit da drin und Emotionen im Verkauf als Verkäufer oder Maklerseite haben ja eigentlich dort oder haben dort weniger zu suchen. Und du hast eben nach so einem Patentrezept gefragt. Das gibt es sicher nicht, aber eine Sachlichkeit ist von Seiten des Maklers sicher da und der Wurm muss dem Angler nicht schmecken. Das ist einfach so, sondern man verkauft eine Immobilie, man sieht, was man dort hat, ist emotional nicht dran gebunden und vertreibt.
Also was mir noch geholfen hat als Ergänzung ist, dass irgendein Interessent einmal einen Gutachter gebucht hatte und da hatte, also ein Baugutachter, jetzt nicht dich, Mirko, logischerweise, und hat gesagt hat, lass uns mal eine Tour machen und erzähl uns mal, was du hier siehst. Und das war für mich natürlich super, weil ich eben dann, ich wusste es eben sachlich. Ja, glücklicherweise kam da jetzt auch bei raus, dass wirklich einige Dinge überhaupt gar nicht so schlimm ist, wie ich selbst dachte. Das war natürlich eine gute Nachricht. Aber ich konnte dann eben auch sagen, ach wissen Sie, es gibt einen Gutachter, der sagt dazu Folgendes. Und dann konnte ich das selber von mir als Verkäufer auf so eine etwas sachlichere Ebene ziehen, wo ich auch sage, okay, dazu stehe ich. Sie werden nicht zwei andere Gutachter finden, der sagt, die sagen, das ist alles Quatsch, das ist ganz anders in Wahrheit. Das hat mir natürlich geholfen mit dem Einstecken. Aber Stichwort Einstecken, vor dem Einstecken kommt ja das Austeilen. Noch eine Regel von mir, habe ich ein bisschen mich mit Lyrik bemüht. Es ist keine Besichtigung, es ist ein Date. Und das finde ich wirklich wichtig und glaube, dass das bei uns auch viel gemacht hat. Was macht man vor einem Date? Ja, man macht sauber. Ja, man guckt, dass alles da ist, was man braucht. Klopapier, was zu trinken, hier so ein paar Celebrations oder was, mal ein paar Croissants oder von mir aus belegte Brötchen. Was wir damals schon in dieser sehr beliebten, wer will gerne mal nachhören, Besichtigungsfolge damals hatten. Jana hat immer die diese Duftapparate aus der Praxis mitgebracht, dass man da die Räume beduften kann. Die Fenster waren immer sperrangelweit offen im Sommer, dass man merkte, wie nah das dann eben ist. Und by the way, das war gar nicht Absicht, man auch merkte, dass es keinen Lärm gibt, aber davon mal ab, da sind wir gar nicht von ausgegangen. Also tatsächlich, wie würde ich mich auf ein Date vorbereiten? Was ist, wenn ich mit einer Frau die erste Zeit verbringe? Was würde ich da machen? Da würde ich mich halt auch ordentlich anziehen. So, da würde ich halt auch ordentlich drüber reden, da würde ich auch, hatten wir schon, nicht sagen, hallo, ich bin der Andi, ich bin manchmal ein bisschen schlampig, ich habe viel zu tun, habe eigentlich im Prinzip auch echt wenig Zeit, außerdem gibt es Leute, die sagen, ich rede zu viel, würde ich bei einem Date auch nicht machen, so, und das finde ich eigentlich ein ganz gutes Gleichnis, wie man dann so ein bisschen, Homestaging, Mirko, hattest du ja schon gesagt, habe ich keine Kohle zu, echt nicht. Ja, ich kann halt Sachen reparieren oder in Ordnung bringen lassen, die halt echt total mies aussehen oder eben schlechteren Eindruck machen als unbedingt nötig und mit vertretbarem Aufwand noch regelbar sind. Aber das finde ich wirklich eine von den noch viel wichtigeren goldenen Regeln, gemessen an denen, die wir schon hatten, dass man sagt, okay, ich habe dann Unterlagen dabei, wenn mir jemand was braucht. Wie gesagt, mit der Verpflegung hatte ich schon gesagt, ich mache das halt so ein bisschen zum Event und dann läuft irgendwie Klassik und dann steht man eben vorm Haus und ist auch vorgekommen, dass man die Autotür aufmacht, wenn dann jemand die Einfahrt hochfährt als Interessent. Wie seht ihr es? Wie macht ihr es? Habe ich da übertrieben mit meinem Marketing-Hintergrundwunschdenken?
Nein, überhaupt nicht. Das hatten wir damals in der Folge auch schon erklärt. Ich gebe mal das Beispiel des absoluten Gegenszenarios, wie es nicht sein sollte. Also wenn ein Verkäufer gerade kommt und in der Wohnung ist noch nicht mal Licht und der muss die Rollläden erst alle hochmachen und es müffelt ein bisschen, weil hat halt seit Wochen keiner mehr gelüftet. Das ist halt das negativste Szenario, was man sich vorstellen kann. Und genau das Gegenbeispiel ist das, was wir damals auch schon besprochen haben. Mach einen frisch gebrühten Kaffee und lass den duften. Mach ein bisschen Musik an. Natürlich muss es sauber sein. Die Fenster müssen offen sein oder die Jalousien müssen offen sein. Es sollte sauber sein. Die Fenster sollten geputzt sein. Nicht, dass man dann irgendwie durch den Grauschleier des Fensters irgendwie nicht mehr so ganz das Grün des Gartens erkennen kann. All diese Sachen.
Weil ja Interessenten auch immer sagen, nein, keine Bange, das macht uns nichts aus. Wir haben ja Fantasien, die habt ihr nicht.
Genau, habt ihr nicht. Punkt.
Oder wie kennst du es, Andreas?
Absolut. Muss man wirklich so sagen. Wobei, ich möchte unterscheiden noch von der Zielgruppe. Es würde bei einer, sagen wir mal, wenn man ein Objekt vertreibt oder hat, was kostengünstig ist, schön ist, aber doch eher von der Zielgruppe her das kleine Budget anspricht, da wäre es sicher etwas übertrieben, wenn der vorfährt und man würde ihm die Tür aufhalten. Das würde nicht so gut ankommen.
Die Wohnungstür vielleicht.
Die Wohnungstür. Aber was definitiv natürlich sein muss, ist, dass das Objekt gut präsentiert wird, sauber ist, gepflegt ist, gut beleuchtet ist, auch im Winter, dass immer für Lichtverhältnisse, gute Lichtverhältnisse gesorgt ist und so weiter. Das ist ganz wichtig. Eine schöne, saubere Unterlagen, Exposés, ein tolles Verkaufsbüro. Das sind sicher Sachen, die sehr, sehr gut ankommen. Aber vor allen Dingen die Sauberkeit und Gepflegtheit der Räume und natürlich auch des Personals.
Oh, gut, Personal, so sehe ich mich noch nicht, aber okay, alles klar. Ja, ich habe auch überlegt, also wenn man eben diese Celebrations hat oder so, ich meine mal ehrlich, ihr könnt ja beim nächsten Mal drauf achten, wenn ihr so ein Stück Schokolade isst, werden halt Glückshormone ausgeschüttet. Wieso soll ich nicht wissentlich diesen Moment in mein Haus reinlegen?
Ne? Das ist ja ist völlig, völlig richtig. Also tatsächlich, mir ist aufgefallen schon, dass ich auch darauf achte, wie der Verkäufer aussieht. Also läuft er rum, als ob er gerade irgendwie aus der Wohnwagensiedlung kommt. Ich erwarte nicht, dass der im super Spitzenanzug und mit Fliege dasteht, um Gottes Willen. Aber
Krawatte muss auch nicht, oder?
Nee, auch nicht mit Krawatte. Aber er sollte schon präsentabel aussehen und geschäftsmäßig. Auch als privater Verkäufer. Ich finde es halt ein bisschen unpassend, wenn dann jemand mit Hausschlappen dasteht. Das ist einfach an der Stelle, nee, dann zieh dir doch was Vernünftiges an. Du präsentierst ja auch einen relativ teuren Gegenstand, einen relativ teuren Erwerb. Und wenn jemand ein paar hunderttausend Euro ausgibt, dann sollte das doch auch möglich sein, dass du dich mal einen Anzug oder wenigstens in eine ordentliche Hose und ein ordentliches Hemd reinschmeißt. Ne?
Naja, aber es soll ja auch Leute geben, die sagen, ach komm, die Leute interessieren sich für das Haus, die sollen nicht mich kaufen, sondern das Haus kann ja im Grunde wurscht sein.
Ja, funktioniert aber nicht, weil die Leute kaufen alle Eindrücke. Und die kaufen natürlich auch den Eindruck des Verkäufers. Natürlich kaufen sie nicht den Verkäufer und sie wollen den auch gar nicht da drin haben. Aber es beeinflusst doch trotzdem, wie professionell ich jemanden einschätze. Steht da jemand da, der gerade in Jogginghosen und Sportschuhen mit einem durchgeschwitzten T-Shirt dasteht? Oder steht da jemand, der sich offensichtlich auf mich vorbereitet hat, der mich ernst nimmt? Der auch den Verkauf des Hauses ernst nimmt, ist doch ein ganz anderer Eindruck.
Ja, also der Dating-Vergleich passt dann doch.
Der passt absolut.
Absolut richtig, ja.
Super, dann treten wir jetzt den Endspurt an. Ich habe zwar noch 4 goldene Regeln, aber ich glaube, die haben nicht so viel Diskussionsbedarf wie andere zuvor. Nachdem wir ja gerade darüber gesprochen haben, dass das alles ein Date ist, habe ich trotzdem noch eine andere Regel. Die haben wir, glaube ich, auch schon anklingen lassen in unseren Aus- und Abschweifungen. Nämlich Grenzen setzen. Das habe ich auch irgendwann gelernt, dass ich das tun muss. Wir hatten das schon, dass man nicht zu servil sein sollte, dass man sich nicht selber zum Lappen macht. Und ich habe das auch stellenweise wirklich erlebt, dass Leute dann Dinge verlangen oder einfach frech wurden, wo man sagt, okay, nee, da setze ich jetzt Grenzen. Wenn es heißt, Ja, und wir wollen hier und da, dass ich wirklich sage, okay, dann gib mir halt eine Bankbestätigung. Da kann man jetzt sagen, das geht dich nichts an, da kann man jetzt sagen, das ist unsere eigene Sache, das ist indiskret. Aber dieses Grenzen setzen, ich weiß, Andreas, wir haben da neulich auch schon mal drüber gequatscht, auch manchmal an der Stelle so ein bisschen wohlportioniert auch mal ein bisschen unfreundlich sein. Nicht wie beim Date, um sich jetzt cooler oder unnahbarer zu machen, sondern tatsächlich, um auch rauszufinden, wie ist das Interesse? Weil wenn jemand das Objekt nur will, weil ich ununterbrochen nett zu ihm bin und alles mache, was er sagt, dann ist das vielleicht auch nicht das Interesse, was ich suche. Also dass man da durchaus hier und da ein bisschen bockig ist, eben sagt, okay, wir können die Besichtigung nur samstags machen. Ich kann nicht Donnerstagnachmittag rauskommen. Es freut mich, dass ich da ihre Oma in der Gegend besuchen, aber ich kann das eben nicht machen. Das musste ich sagen, einfach weil es stimmte. Aber ich habe beobachtet, dass es eben auch den Nebeneffekt hat, hey, wenn einer so ein Ding wirklich haben will, wenn einer sich in so ein Ding wirklich verlieben will, dann wird er halt nicht ranzig, sondern sagt, naja, wann können wir es denn dann machen?
Kann ich nur übereinstimmen, ja.
Ist richtig. Grenzen setzen, richtig. Es ist halt irgendwie dieses gute alte Geben und Nehmen, nicht? Wenn der eine immer nur versucht zu greifen oder irgendwas zu fordern oder anzubieten und der andere das Gegenteil tut, dann funktioniert's halt nicht. Wenn der Kunde nur fordert und der Verkäufer würde nur liefern oder nur sich zum Lappen machen, wie du das sagst, funktioniert's nicht. Wenn der Verkäufer nur fordert und geht's auch nicht. Also es ist ein Geben und Nehmen und man muss natürlich Grenzen setzen, weil sonst hat der Kunde, Interessent, natürlich auch den Eindruck, dass er komplett die Führung und Regie übernimmt und der Verkäufer eigentlich vollkommen überflüssig und inkompetent ist. Es ist auch ein Kompetenzthema, ne? Weil der Verkäufer ist natürlich derjenige, der das Objekt kennt, der aus der Branche ist, der Fachwissen hat, und davon gehen wir einfach mal aus, und das natürlich auch demonstrieren muss und darstellen muss, während der Käufer in der Regel ja kein Profi ist und auch auf diese Informationen angewiesen ist. Und es gibt auch ein Gefühl der Sicherheit, denke ich, wenn der Verkäufer zeigt, was machbar ist und was eben nicht. Das, denke ich, führt auch dann zum erfolgreichen Abschluss.
Naja, vor allen Dingen halte ich es eigentlich für einen ganz guten Check, hier und da mal eben zu gucken, okay, ist das eben wirklich das Interesse oder ist das irgendwie Gerede?
Das ist richtig, ja. Damit kann man das auch herausfiltern. Man kann dann Interesse feststellen. Will er wirklich mehr Informationen haben? Möchte er die Immobilie wirklich erwerben? Oder sind es Lippenbekenntnisse?
Zu dem Thema schließt sich meine nächste goldene Regel an. Wenn es Liebe ist, dann kommt es zu dir. Ich habe das tatsächlich erlebt, habe ich wirklich gestaunt. Da hat vor 2 Wochen jemand angerufen, ja, wir waren noch bei der Besichtigung. Wir haben uns jetzt mit der Bank auseinandergesetzt, wir haben nochmal überlegt, geplant und wir wollen es jetzt kaufen. Und ich war völlig konsterniert. Ja, sagen Sie, ich gucke gerade mal, Sie waren am 17. Juli da. Ich habe Sie längst gestrichen. Ja, warum denn? Nichts dagegen. Lässt sich ja irgendwie machen, konnte man drüber reden. War jetzt auch kein Schaden entstanden, aber wo ich dachte, oh, meine Güte, ich habe dem jetzt nicht 3-mal hinterher telefoniert, ja, wir hatten ja am 17. die Besichtigung, jetzt wollte ich mal horchen, wie es Ihnen seitdem ergangen ist, haben Sie denn noch Interesse? Sondern, dass man da wirklich sagen kann, du, ist doch egal, wenn die das geil finden, wenn die denen die Besichtigung gefallen hat, die melden sich schon. Also dieses Nachfassen, was man ja auch aus dem Vertrieb irgendwie kennt, zumindest ich von früher aus der Finanzwelt, habe ich mir eigentlich sehr schnell dann geschenkt. Wie gesagt, in dem Fall war es ein bisschen ungünstig, weil ich jetzt echt nicht ahnen konnte, dass jemand nach 8 Wochen auch mal um die Ecke kommt und sagt, ja, wollte das die ganze Zeit, wussten Sie das nicht? Gut gelaufen. Wie kennt ihr es?
Gibt es ganz viele unterschiedliche Philosophien. Das ist, kann man wirklich nicht mit Ja oder Nein oder Schwarz oder Weiß beantworten.
Also ist für dich keine goldene Regel in dem
es
Fall?
Es ist keine wirkliche goldene Regel. Man muss nachfassen, teilweise. Ich kenne jedoch auch Verkäufer, die überhaupt nicht nachfassen und trotzdem sehr, 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 sehr erfolgreiche Verkäufer sind und die wirklich die Kunden auf sich zukommen oder auf ihn zukommen lassen und wirklich dann die Kunden haben, die sich verliebt haben in das Objekt oder eben nach dem Objekt greifen, das Objekt haben wollen. Es gibt Verkäufer, die sind sehr fleißig, arbeiten sehr hart, telefonieren den ganzen Tag und sind auch erfolgreich. Ich denke, es ist eine persönliche Sache. Es hängt auch sehr viel von der eigenen Mentalität, vielleicht auch vom Objekt ab. Wenn natürlich ein Objekt super attraktiv ist, zu einem hervorragenden Preis in der Top-Lage, da werde ich jetzt nicht viel hinterher telefonieren müssen. Da muss ich vielleicht andere Dinge tun, als ein Objekt, was ein bisschen schwieriger ist, hochpreisiger ist und so weiter, wo dann einfach viel Telefonie oder auch E-Mail-Verkehr notwendig ist.
Aber wenn jetzt jemand am Sonntag zu dir kommt, eine Wohnung besichtigt und sagt, oh ja, nee, gefällt mir und du hast auch das Gefühl, das ist jetzt nicht falsche Höflichkeit, sondern der guckt sich alles 2-3 Mal an. Wir hatten das auch, dass Leute gesagt haben, hier, wenn die nächsten Besichtigung kommen, macht es ihnen was aus, wenn wir hier auf dem Gelände uns noch ein bisschen umschauen. Das war auch immer ein gutes Zeichen, wenn die noch bleiben wollten selber. Also, ja, nee, ist ja alles offen, sie wissen ja, wo alles ist, sehen sich um. Wir können uns jetzt nicht mehr kümmern, weil wir andere Leute bekommen, aber bitte schmeißt sie keiner raus. Und dieser jemand war bei dir am Sonntag und du denkst, ach komm, der ist ehrlich begeistert und die Frau war auch angetan, immer ein gutes Zeichen. Und der hat sich jetzt nach 10 Tagen nicht gemeldet. Hat das wirklich Sinn, ihn nochmal anzurufen?
Ich mache es manchmal, einfach um zu erfahren, wenn man eine gute Kommunikation hatte, eine gute Verbindung hatte und zum Beispiel sagt der Kunde, ich melde mich die Tage, ja, und das dann aber nicht tut, dann finde ich es einfach persönlich interessant zu erfahren, wieso, weshalb, warum hat er das denn nicht getan, weil es war ja wie so eine Art Zusage oder Vereinbarung, nicht? Ob das dann zum Erfolg führt, ist auch wieder so eine 50-50-Sache. Den einen oder anderen Kunden kann man sicher damit erreichen und der sagt dann, oh, um Gottes Willen, ich bin nicht dazu gekommen, wann kann ich die Immobilie sehen? Habe ich schon viele Abschlüsse generiert dadurch. Es gibt auch Kunden, die dann sagen, ach nee, ich habe es mir anders überlegt, habe vergessen, sie anzurufen oder. Auch wieder so ein 50-50-Ding. Ich würde immer persönlich nochmal anrufen und auch wichtig für einen Verkäufer ist ja auch eine harmonische Kommunikation in Beziehung zu den Kunden zu haben. Und auch sich keine persönlichen Verluste oder Verstimmungen einzuhandeln, nicht? Weil es kann natürlich, haben wir ja eben drüber gesprochen, sehr verstimmend sein, wenn Kunden einem das Gefühl vermitteln, an der Immobilie wirklich stark interessiert zu sein und sich dann nie wieder melden. Dann ist ja eine Art Verstimmung da für den Verkäufer, der ja irgendwie dann damit rechnet, dass es auch vorangeht. Und dann ist es eben nicht so. Und damit Enttäuschungen sich nicht ansammeln, denke ich, ist immer eine Kommunikation eine gute Möglichkeit, für Harmonie und dafür klare Verhältnisse zu sorgen.
Nicht schlecht. Also ist mein Gedanke. Also ich bin da tatsächlich einfach a priori davon ausgegangen. Wenn einer da ist und es cool findet, meldet er sich. Wenn er sich nicht meldet, dann will er es auch nicht.
Man kann diese Einstellung haben. Und ich kenne wirklich sehr, sehr erfolgreiche Verkäufer, die so auch verkaufen. Die Kunden nie anrufen und sagen, wer Interesse hat, meldet sich schon. Und dann hat man natürlich Kunden, die wirklich selber sehr viel Initiative zeigen und sehr wenig Unterstützung brauchen in dem Verkaufsprozess. Hängt, wie gesagt, vom Objekt ab. Wenn ich nur im Monat 3 Interessenten habe, dann werde ich natürlich um jeden kämpfen. Habe ich 30 oder sogar 300, entwickelt sich auch viel von allein und ich kann wirklich die, die sich dann selber melden, servicen.
Also ich kenne es auch andersrum. Ich kenne wirklich Leute, die da hinterher steigen und die einen Kunden auch im wahrsten Sinne des Wortes wirklich durchbringen, durch seine Betrachtung, durch seine, ich weiß noch nicht genau, und die dann erstmal sich nicht melden, wo man sagt, ja, aber mach doch mit dem den Verkauf. Der ist doch, der qualifiziert doch, der will doch eigentlich. Man muss ihm nur noch ein bisschen durchhelfen. Also ich finde schon, wenn man ein Produkt hat, was man verteilen kann, dann braucht man es nicht. Wenn man was hat, wo sich 5 Leute gegenseitig hochbieten, ja, wer da nicht mitbieten will, der soll es lassen. Ja. Aber wenn man ein Produkt hat, was jetzt nicht so marktgängig ist oder was vielleicht teuer ist oder was auch immer, wo ich nicht die Masse an Interessenten habe, ja, dann halte ich es schon für richtig, auch da ein bisschen nachzusteigen.
Unbedingt richtig ist. Wobei es auch ein extra Thema sein kann, wenn man natürlich Kunden durchbringt, die eigentlich zögerlich sind und ängstlich sind. Sicher, wenn man sehr wenig Kunden hat, sehr wenig Interessenten hat, sollte man das auch tun. Wobei Erfahrung auch gezeigt hat, wenn man natürlich so einen Kunden dann durchbringt, in Anführungsstrichen, der sehr ängstlich oder schwierig ist und kämpft ihn durch bis zum Letzten, kann es auch passieren, dass man mit diesem Kunden nicht glücklich wird, weil das setzt sich dann auch fort. Das setzt sich fort
Ich denke halt wieder ans Date, weißt du? Ich will halt am nächsten Morgen beim Frühstück nicht denken, na, die hast du aber cool überredet.
Ja. Überreden ist...
Oder überzeugen.
Überzeugen.
Also ist eine Gratwanderung vielleicht.
Überreden sollte man wirklich keinen, genau.
Mhm.
Ja.
Nächste Regel, und da, das ist die vorletzte. Das wird immer spannender. Und da erwarte ich im Namen unserer Hundertschaften von Hörern tonnenweise Anekdoten von euch. Ist keine Regel von mir, sondern guter alter Spruch. Gesiegt wird beim Notar.
Ja, absolute Regel. Bis der Notarvertrag unterschrieben ist, wird im Prinzip alles weitergemacht wie zuvor.
Also besichtigt auch.
Auch besichtigt. Es ist so ein Punkt, sehr, sehr oft passiert, die Kunden, die am begeistertsten sind, sagen, ja, kaufe ich, Notartermin können sie schon mal ausmachen, kommen dann, also teilweise wirklich 2 Stunden vorher und sagen, übrigens, das mit der Finanzierung, das hat jetzt doch nicht geklappt. Ich kann dann doch nicht kaufen. Also ich hatte so einen Fall tatsächlich mal, als ich eine Wohnung verkauft habe, dass der dann irgendwelche Storys erzählt hat. Und wenn man da weitergemacht hätte, bin ich drauf reingefallen. Wenn man da weitergemacht hätte, hätte man einen anderen Kunden gehabt. Wäre sinnvoller gewesen.
Ja, aber man neigt eben auch leicht dazu zu denken, oh ja, komm, und der ist so nett und der ist wirkt sehr verlässlich und wirkt auch seriös und hat gesagt, ja, ich mache das jetzt, ich kläre das noch mit der Bank. Also ist mir ja fairerweise auch passiert. Also unsere Folgen, wie verkauft Andi jetzt Bad Freienwalde, die waren ja ex post, wie wir heute wissen, tatsächlich verfrüht, weil da eben ein Interessent vergessen hat, seiner Bank zu sagen, dass er noch ein bisschen Sanierung reinstecken muss. Hätte ich mir auch nie träumen lassen, habe ich auch wirklich 3 Tage mit wirklich verdaddelt. Also mit, wir fahren noch mal hin, komm doch mal her und dann schauen wir uns das nochmal an und muss ich echt sagen, also das habe ich ein Wochenende wirklich komplett getrasht, weil ich auf die Zusage, ja wir machen das, mir wirklich ein gepellt habe, was ich nie hätte tun sollen. Frage mal, auch Appell an eure Erinnerung, ich weiß nicht, woher ich diese Räuberpistole habe, dass selbst Leute noch beim Notar sitzen und die Veranstaltung beginnt und die sagen, hier, was ich sagen wollte, wir schreiben da jetzt doch noch einen anderen Preis hin, sonst stehe ich auf. Ist das so eine Mythosdrohung oder kennt jemand, der jemanden kennt, wo das echt passiert ist?
Mythosdrohung, ich selbst habe es nie erlebt und ich habe aus einer Erzählung so eine Geschichte mal gehört von einem Kollegen, aber ehrlich gesagt habe ich es noch nicht erlebt.
Sehr selten, ich habe es aber, ich kenne tatsächlich Leute, die das, denen erzählen. Das passiert ist. Denen das passiert ist, wo ich dann auch sage, na ja, das ist so unseriös, da würde ich als Verkäufer wirklich einfach nur aufstehen und sagen, wissen Sie was, tut mir echt leid, aber Entschuldigung, mit dem Idioten verhandle ich nicht weiter, weil man hat ja alles vorher ausgetauscht in aller Regel. Ja. Wenn jetzt so, dass es eine Veranstaltung ist, wo man mal eben vorbeigeht und denkt, ich habe einen Busfahrschein gekauft. Ne? Und wenn mir jemand sagt, jawohl, ich kaufe das und das für den Preis, dann kann er nicht beim Notar dann sagen, übrigens, ich wollte noch mal einen Preis verhandeln. Es ist einfach so unseriös, dass es nicht mehr geht. Ja.
Solche Dinge wie verhandeln noch beim oder nachverhandeln beim Notar, das machen wahrscheinlich doch eher Verkaufsprofis oder Kauferprofis, oder?
Weniger naja, Endverkäufer. Die sich dafür Profis halten, weil ich halte das für unprofessionell hochzählen.
Okay.
Also ganz ehrlich, das halte ich für ganz schlechten Stil.
Mhm. Ja, das ist so eine 80er-Jahre-Pseudo-Gordon-Gecko-Coolness, ne?
Ja. Ja. Genau, und ja.
Aber anders, ich will damit ja nur zum Ausdruck bringen, ich habe das in meinem privaten Umfeld erlebt, dass gemeinsame Bekannte denken, ja, der hat gesagt, der kauft das jetzt, und wo ich halt denke, ey, das grenzt ans Naive, das jetzt schon für in Sack und Tüten zu halten. Mein Hauptpunkt ist ja der, es ist leicht, jemanden zu finden, den man mag, den man traut, und der sagt, ich kaufe das jetzt. Ich wollte nur von euch noch so ein paar Storys hören. Wenn euch das passiert ist, die sagen, die kaufen's, was ist denn auf dem Weg zum Notar noch alles schiefgegangen? Ja. Was sind die häufigsten Dinge, weswegen das dann noch scheitert?
Also, was schiefgegangen ist wirklich, wird man teilweise ja nicht rauskriegen. Was als Story erzählt wird, ist dann schon teilweise abenteuerlich. Also dann von der Zusage bis zum Notartermin will sich auf einmal die Frau trennen. Ja, kann natürlich sein, wenn man vorher aber dann das schon nicht mitbekommen hat, ich weiß nicht, da ist dann irgendwas ganz falsch, dass dann man gemeinsam ein Haus kaufen will und eine Woche später sagt die Frau, ich will mich überentscheiden lassen. Also es war ein Grund, der angegeben wurde. Ob der dann so zutrifft, weiß ich nicht. Das kann ich natürlich und will ich auch gar nicht überprüfen. Aber es war schon teilweise ins Abstruse reichend, solche Begründungen.
Andreas, bei dir nie ein Kaufvertrag geplatzt?
Nee, ein Kaufvertrag nicht geplatzt, aber auf dem Weg zum Notar, das war deine Frage, ja, dann kennst du auch eben, Finanzierung scheitert. Oder was sehr oft passiert, der Mann ist begeistert, gibt eine Zusage, machen wir, kaufen wir, kein Problem. Und kommt nach Hause und die Frau sagt, auf keinen Fall. Und dann kommen die Absagen, meine Frau möchte das nicht. Das sind so eigentlich die Hauptgründe.
Okay, also man sollte sich da nicht zu früh in Sicherheit wiegen.
Nein.
Absolut nicht.
So, und damit kommen wir zum Schluss unserer kleinen Serie mit meiner letzten Regel, wo ich sehr gespannt bin, was ihr dazu sagt. Denn die ist vielleicht ein wenig esoterisch angehaucht. Unterstelle immer den Erfolg. Also was immer ich gemacht habe und was meine Haltung auch geprägt hat, und das habe ich Leuten auch gesagt, wissen Sie, verstehe ich, ist nicht so schlimm, irgendwer kauft das bald. Und das hat mich dann auch selber so ein bisschen aufrecht gehalten und es hat ja auch funktioniert, dass ich eben da nicht so einen Grundoptimismus verliere und sage, hey, es gefällt nur dir nicht. Es gefällt, ist okay. Ich gefall auch nicht allen, heißt es. Bei Mirko ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber einfach sagen, hey, du willst es nicht, du willst es nicht, du willst es nicht, das heißt nichts. Ich krieg das schon verkauft. Wie geht ihr an solche Sachen ran?
Kann ich nur unterstützen. Bei meinem letzten großen Verkauf meines Einfamilienhauses war es genau so, dass ich gesagt habe, wissen Sie, ich finde das Haus toll. Und ich finde auch eine Familie, die das auch toll findet, dass das eben so viel Bäder hat, dass da jeder sein Bad am Morgen haben kann, dass da genug Zimmer da sind und dass die Lage toll ist, weil man eben schnell in die Stadt kommt. Und ich habe dann am Ende auch genau sowas gefunden. Am Anfang habe ich Leute da gehabt, wo ich dann auch dachte, ja, okay, was wollen die mit 280 Quadratmeter Wohnfläche? Zu zweit, die fanden das viel zu viele Zimmer, die wollten eher so wenige, aber viel größere Tanzsäle. Und das war es haushaltlich. Ich habe mich dann schon mal gefragt, was wollen zwei Leute mit so einer Fläche? Die können ja, die müssen sich ja Funkgeräte anschaffen, damit sie sich noch finden in dem Haus.
Modelleisenbahner?
Waren das jetzt auch nicht, ja, zumindest haben sie es nicht gesagt. Aber ich habe mir meinen Optimismus behalten, gesagt, es gibt eine Familie mit Kindern, die da hinwollen und die sagen, jawohl, für uns ist das toll. Und so war es am Ende auch, kann ich nur unterstreichen.
Ganz klar, ganz normal, habe ich jetzt erst wieder erlebt. Ich habe viele Kunden gehabt, die das Objekt richtig toll fanden, die Wohnung reserviert haben, gekauft haben und es kam immer wieder dann parallel welche um die Ecke, die gesagt haben, um Gottes Willen, gefällt mir überhaupt nicht. Das ist ja keine schöne Immobilie. Ja, ist so. Geschmackssache. So wie der Mensch halt ist, unterschiedlich mit zig verschiedenen Emotionen. Und so ist es eben auch. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht.
Also kann man ja auch sagen, es gilt wieder das Gleiche wie beim Dating.
Ja, kann man sagen.
Denn beim Dating und beim Immobilienverkauf ist eins unverändert. Du brauchst immer nur einen.
Stimmt.
So ist es.
Okay, sonst noch irgendwelche wichtigen Hinweise? Waren das genug Regeln? Das sind jedenfalls alle, die mir eingefallen sind in meinen 8 Wochen Besichtigungs-, Vermarktungs-, Telefonat-Marathons. Wollte ich hier mal gesagt haben, schön, dass wir es besprechen konnten. War ja auch nicht immer alles einhellig. Habt ihr noch irgendwas?
Nicht immer alles einhellig, aber ich glaube, du hast den Kern der Erfahrung jetzt schon ganz gut zusammengefasst.
Das Konzept heißt Learning by Pain übrigens.
Ja, auch das ist richtig. Vielleicht haben wir im einen oder anderen unserer Hörer jetzt auch die ein oder andere Erfahrung erspart oder er guckt da vielleicht ein bisschen anders drauf. Die Regeln sind schon gut zusammengefasst und im Wesentlichen stimmen wir auch mit fast allem überein. Auch aus Verkäufersicht. Ich habe ja auch schon ein paar Immobilien verkauft. Der Andreas noch viel, viel mehr als ich. Ich glaube, das ist schon ein Leitfaden, an dem man sich langhangeln kann.
Ganz klar, interessant. Man gewöhnt sich so daran an diese Dinge, weil die sind so normal. Das war gut, das aufzufrischen. Es ist wirklich so. Diese Regeln stimmen.
Ach, da bin ich aber stolz. Das habe ich mir selber ausgedacht. Gut. So, und während mir die Tränen kommen, machen wir Schluss für heute, oder?
Alles klar, tschüss.
Also, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut, bis dahin. Bei iTunes haben schon alle Rezensionen geschrieben, glaube ich, ne?
Ich hoffe, ja.
Obwohl, nee, rechnet, alle Hörer waren es noch nicht?
Nee, nicht ganz.
Gut. Ja, das Schamgefühl ist auch nicht mehr, was es mal war, ne?
Nee, das, also das könnte also deutlich weil besser ausgeprägt sein.
Wir sitzen ja hier jetzt tagsüber und machen das kostenlos, ne? Also gut, jetzt nicht für dich, aber für die Hörer.
Ja, das muss man mal so sagen, ja.
Gut, und mit diesen schweren Gedanken entlassen wir euch dahin, wo ihr jetzt als nächstes hingeht. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Immo FM.